Mikrofon. Ah, wunderbar. Also, ich begrüße euch alle zum Vortrag Feuriges Hacken. Wir werden im Weiteren ein paar interessante Sachen mit Firewire machen. Wir, das sind Maximilian Dornseif hier rechts und ich, Michael Becher. Zuerst mal, wer sind wir? Wir kommen vom Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 4 der RWTH in Aachen. Gegründet wurde das im Oktober 2003 für theoretische und praktische Forschung im Bereich der Sicherheit, Ausbildung in Sicherheit, Forschungsprojekte an Honeypots und Honeynets und in der Lehre ein paar interessante Sachen mit Sicherheit. Unter anderem das Hacker-Seminar, das Hacker-Praktikum, im Moment eine Vorlesung über Computerforensik und demnächst ein Pentest-Praktikum. Im Netz sind wir da zu erreichen. Aktuelle Informationen gibt es auf einer Mailingliste, wen das interessiert. Zum Ablauf. Zuerst werde ich einige allgemeine Sachen zu Firewire sagen. Danach einige Details der Schwachstelle zeigen, die wir ausnutzen werden. Dann wird Max einige praktische Demonstrationen zeigen. Und schließlich will ich einige Möglichkeiten zeigen, den Zugriff zu verhindern und ein paar Ideen anbringen, die wir haben, damit Forensik zu machen. Zuerst mal zur Frage, was ist Firewire? Apple Computer entwickelt das Ganze seit 1985, standardisiert in mehreren IEEE-Standards, IEEE 1394, 1394a und b. Von Apple wird es vermarktet als Firewire oder Firewire mit großem W in der Mitte, von Sony vermarktet als iLink. Die beiden Sachen sind genau gleich, haben lediglich andere Stecker, aber können beide miteinander kommunizieren. Es ist ganz ein serieller Bus, der ähnlich wie USB ist, nur dass er im Prinzip besser ist. Er ist schneller, 800 Megabit kann man im Moment, 1,6 Gigabit sollen es werden, USB 2 480 Megabit als Vergleich. Es ist ein Peer-to-Peer-Protokoll, braucht also keinen Host-Rechner, kann mehr Strom liefern, 1,5 Ampere, verglichen mit 500 mA bei USB 2. Und als sehr interessante Anwendung unterstützt isochrone Anwendungen, also Sachen, die eine garantierte Bandbreite brauchen, wie digitales Video oder Audio. Deshalb sind Firewire-Schnittstellen auch an sehr vielen TV-Kameras vorhanden. Stecker und Kabel sehen ja etwa so aus. Ganz links der 6-polige Stecker von Firewire, in der Mitte und rechts der 4-polige Stecker von iLink. Wenn man komplett ausgerüstet sein will, muss man also mehrere verschiedene Kabel haben. Maximale Kabellänge 4,5 Meter. An so einem Bus können 63 Geräte angeschlossen werden, sehr viele Busse. Und der Bus ist als Baumstruktur aufgebaut. Das ist alles sehr interessant. Wen das interessiert, kann dann später sich da reinarbeiten. Für unsere Sache jetzt ist das erstmal nicht ganz wichtig. Viel interessanter ist allerdings die Speicheradressierung. In Firewire werden die ganzen Sachen mit 64-Bit adressiert. Dafür sind 10-Bit ganz links für die Bus-ID vorgesehen. Es gibt also 2 hoch 10 sind 1024 Busse. Dem Bus 1023 ist der Lokalbus, den wir meistens verwenden. 6-Bit gibt es für den Knoten, also für jedes Gerät. Damit kann man 63 Knoten adressieren. In unserem Setup gleich werden wir 2 Knoten haben. Einmal diesen Mac hier, der den Angreifer machen wird und dann den anderen Rechner. Und in einem solchen Knoten, das sehen wir dann ganz rechts, ist das Interessanteste. Haben wir noch 48 Bit übrig. Das sind 256 Terabyte. Der physikalische RAM-Speicher des Computers ist dann in diesem Low Address Space da unten. Der begrenzt wird von der Physical Upper Bound. Und das ist später auch eine interessante Sache, wenn wir versuchen wollen, den Zugriff zu verhindern. Also diese Physical Range hier unten im Low Address Space und oben im CSR Space, das sind die, die tatsächlich so gelesen werden können, wie wir es gleich machen. Noch einige andere technische Details. Wer sich damit beschäftigt, wird feststellen, es gibt also verschiedene Arten von Paketen. Hier geht es nur um asynchrone Pakete. Eins habe ich mal da aufgeschrieben, das ist ein Quadlet Write Request Transmit. Da sieht man also sehr schön die Destination-ID, 16-Bit, 48-Bit, der Destination-Offset, die Adressierung und dann die Quadlet-Data. Und ein Quadlet, das sind 4 Byte, ist also spezielle Terminologie. Da in diesem Quadlet-Data-Feld steht dann drin, was man schreiben will. Ja, dass ein Notengerät am Bus ist, das hatte ich schon gesagt. Dann gibt es die GOID, das ist eine die Global Unique ID, ähnlich zur MAC-Adresse, eine für jedes Gerät einmalig vergebene Nummer. Wen das Ganze jetzt noch weiter interessiert, kann zum Beispiel in diesem Buch FireWire System Architecture gucken. Da steht auch sehr vieles drin, was hier jetzt nicht gebraucht wird zur physikalischen Schicht, isochronem Transfer oder auch zur Initialisierung, wenn also der FireWire-Bus neu initialisiert wird. Die interessanten Sachen, und deshalb glaube ich, sitzt die alle hier, stehen in der OHCI-Spezifikation. Die OHCI ist als Open Host Controller Interface. Da stehen unter anderem die 2 Textstellen drin, die hier stehen. Und da steht also in der ersten, wenn ein Blog oder Quadlet Read oder Schreibrequest an einen Knoten geschrieben wird, dann wird der OpenHCI-Chip diese Anfrage ohne Software best bestimmte Kriterien erfüllt. Und zu diesen Kriterien werde ich später noch einiges sagen. Interessant ist, dass diese Kriterien erfüllt sind bei den meisten Treibern, dass die Kriterien erfüllt werden von den meisten Treibern, sodass also ein Lesen oder Schreiben von Daten ins physikalische RAM möglich ist, ohne dass der Treiber es unterstützen muss und ohne dass der Treiber überhaupt etwas davon mitkriegt. In der zweiten Textstelle steht was vom Low Address Space, den ich eben gezeigt habe, bis zur Physical Upper Bound. Und diese Requests auf diesen Speicher. Und diese Requests werden von den Physical Requests oder Response Units im Chipsatz gehandhabt. Und hier steht auch drin, wofür das Ganze gedacht ist, im letzten Satz, um eine effiziente Möglichkeit zu geben, um asynchrone Daten zu transferieren. Als Beweis, dass das Ganze tatsächlich in der Hardware passiert und nicht im Treiber, kann man zum Beispiel das Debugging einschalten beim Linux OHCI-Treiber. Und sich dann die Logs ansehen. Man wird sehen, wenn man auf Adressen über dieser Physical Upper Bound liest, kriegt der Treiber das natürlich mit. Und Logging-Einträge kommen. Wenn man niedriger liest, zum Beispiel, oder schreibt, zum Beispiel auf den Bildschirmspeicher, dann wird man nichts sehen. Was hat man nun für Möglichkeiten, wenn man Sachen lesen kann? Man kann den Bildschirmspeicher lesen, den Speicher nach bestimmten Zeichenketten absuchen und durchaus nach kryptografischem Schlüsselmaterial suchen oder einfach nur Informationen sammeln über das System und die Prozesse. Ein Paper habe ich da angegeben, um Schlüsselmaterial im Speicher zu finden. Da kann man das also für große Datenmengen sehr effizient machen. Manchmal reicht es aber auch schon, wenn man den Speicher einfach nur durchsucht nach gewissen Zeichenketten, sagen wir nach allen Zeichenketten, und das dann benutzt als eine Dictionary Attack auf zum Beispiel irgendwelche Schlüssel. Die Möglichkeiten, die man beim Schreiben hat, man könnte zum Beispiel das ganze System oder einfach nur einen Prozess zum Absturz bringen. Das könnte zum Beispiel der Bildschirmschoner-Prozess sein, der danach nicht mehr vorhanden ist und wir guten Zugriff aufs System haben. Wir können einfach nur den Bildschirminhalt verändern, was mehr eine Spielerei ist, weil das ja keinen richtigen Nutzen hat, was wir aber gleich zeigen werden. Man kann die User-ID und Group-ID von Prozessen verändern, das heißt, gewisse Prozesse kann man ganz einfach root werden lassen, was wir auch gleich zeigen werden. Man könnte, wenn man das weiterdenkt, Code in einen Prozess initiieren oder einfach einen zusätzlichen Prozess erzeugen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, man müsste es nur machen. Kommen wir zu den Demonstrationen. Wir werden zuerst zeigen, wie man Bildschirmspeicher lesen kann. Einmal einen Textbildschirm, einen Grafikbildschirm. danach den Bildschirmspeicher schreiben und einen schwarzen Balken auf einem Grafikbildschirm erzeugen. Und zum Schluss werden wir mal für einen Prozess Root-Rechte setzen. Als Angreifer dient dieser Mac hier, wo auch die Folien drauf sind. Und das Opfer steht hier rechts von mir und wird jetzt dahin projiziert.
Okay.
Man sieht.
Lichtdunkler machen müssen wir es sehen. Ne?
Sind wir schon bereit für die Vorführung?
Ja, Moment. Ja, ich mache noch vorher kurz den Code zum Lesen und Schreiben ist also wirklich recht trivial. Für macOS sind diese Zeilen völlig ausreichend, die ersten drei, um das Ganze zu initialisieren. Das sind genau die Zeilen, die auch in der Anleitung von Apple für den FireWire-Zugriff drinstehen. Und danach reichen einfache Lese- und Schreibzugriffe aus. Unter Linux kann man das Ganze mit der LibRAW 1394 machen. Und es beschränkt sich auch auf normales Öffnen des FireWire-Gerätes und dann einen Lese- oder Schreibzugriff zu machen. Gut, damit können wir dann anfangen mit der Demo.
Okay, da müssen wir noch ein bisschen umstecken und anschließen. Wir hatten mit ungefähr 3 bis 4 Beamern kalkuliert und haben jetzt 1,5. Aber erstmal ein großer Applaus für das Engel-Team, das so in den letzten 30 Sekunden noch oder vor deinem Vortrag noch den halben Beamer reingeschafft hat und Kabel und das lauffähig gemacht hat. Das finde ich super und nicht, geht nicht, haben wir nicht, nächstes Jahr. Ohne den zweiten Beamer hätten wir zeigen müssen, dass wir haben jetzt Root, ihr müsst uns das glauben. Nicht gut. Also erstmal Applaus an das Engel-Team, hier läuft alles sehr gut von denen. Okay, das ist der Mac. Auf dem anderen Rechner, dem BSD-Rechner, habe ich jetzt selber kein Display, sondern... Ah, ja, gut.
Das Licht ein bisschen dunkler machen und das hochhalten.
Wer kann denn das Licht dunkler machen? Hat jemand die Macht, das Licht hier vorne dunkler zu machen? Ah. Okay, das ist einfach ein BSD. Was weiß ich? Steht was auf dem Text. Und die einfachste Übung ist, den Textmodus Bildschirmspeicher auszulesen. Aus DOS-Zeichen kennt man das ja noch. Der liegt bei B800 oder bei B00 oder irgendwas in der Kante. Das heißt, da können wir ganz bequem die Sachen auslesen. Dafür nehmen wir ein Python-Programm, das ein kleines Python-Modul verwendet, was im Prinzip sich einfach nur an das Apple FireWire API bindet. Und dann die paar Byte aus dem Bildschirmspeicher liest und darstellt. Ich kann nicht zweimal den gleichen Text schreiben, ohne mich unterschiedlich zu vertippen. Deshalb ist das sozusagen Anik auf jeden Fall. Ich befürchte jetzt, dass X-Windows nicht funktionieren wird auf dem Beamer. Ups.
Lest das mal aus.
Control Alt Minus.
Ich probiere es mal mit Control Alt Minus. An einem Notebook, das nicht mir gehört und irgendwie falsche Tastatur hat. Gut, jetzt sieht man auf beiden Displays nichts mehr. Ja? Ja, genau, die sind mit einem Standard-Firewire-Kabel, das von meiner externen Festplatte verbunden. Hätte ich dazu sagen sollen. Ich denke, ich muss den Mac jetzt mal, den Intel-Rechner rebooten, also die FreeBSD-Maschine. Ich sehe nämlich nichts mehr.
Können wir sogar mal den Pfeil sehen?
Ja, können wir. Nix da, meinen hässlichen Code zeige ich selber. Ich hoffe, da ist nichts Kompromittierendes drin. Aber Moment, ich werde mich erstmal noch ums Booten kümmern. Da sehe ich wieder was. Sehr gut. Lebt. Okay. Im Prinzip definiere ich das habe ich vordefiniert, bei welchen Maschinen, wo die Bildschirmadresse liegt, der Bildschirmspeicher. Dann gucke ich in meiner Liste, also enumeriere ich die Devices, die auf dem Firewire-Bus gefunden worden sind und Computer sind. Mit dem FW-Scan-Bus. FW ist das Modul, was ich für den Zugriff auf Firewire verwende. Und für jedes Device lese ich einfach den Bildschirmspeicher aus. So einfach ist das und stelle ihn mit einem schönen Rahmen dar. Wir können das jetzt nochmal machen. Da sieht man auch, das läuft auch schon während des Bootens. Das ist eben betriebssystemunabhängig, jedenfalls fast. Und da muss kein Treiber was zumachen. Firewire-Hardware muss aktiviert sein und dann klappt das.
Schon die
Firewire-Shell? Also, ich habe den Entwicklungsleiter von CoreSA getroffen, die dieses wunderbare Penetration-Testing-Tool CoreImpact haben. Und das hat ja diese Agenten, das sind ein paar hundert Bytes, die im Prinzip einen Rechner komplett kontrollieren können. Und gewöhnlich liefern die Agenten per Shellcode aus. Der war sehr interessiert daran, die Agenten auch per Firewire auszuliefern und dann zu betreiben. Ob die das irgendwie mal in ihr Produkt integrieren, weiß nicht, wäre auf jeden Fall sehr spannend.
Wie viel muss da auf dem Opferrechner an Software, an Treibern laufen oder initialisiert sein, damit das geht?
Muss ja gar nichts laufen. An Software-Treiber, wie wir gerade auch schon beim Starten gesehen haben, muss gar nichts laufen. Und initialisiert sein muss nur die Hardware selber. Also bei einer PCI-Karte muss der sie drinstecken, Strom haben und beim Bootvorgang initialisiert worden sein.
Ich habe das auch mit dem BIOS-Screen.
Mit welchem?
BIOS.
Das haben wir noch nie ausprobiert, aber... Frage wiederholen. Ob das auch mit dem BIOS-Screen klappt, das haben wir noch nie ausprobiert. Aber die... Es könnte durchaus klappen, aber man fragt sich, wenn der Rechner sowieso gerade bootet und man mit dem Firewire-Kabel daneben steht...
Unsere Hauptqual war auch immer rauszufinden, wie die Daten genau im Bildschirmspeicher stehen und das zurückzuformatieren, weil wir eigentlich nicht so die hardware-nähen Typen sind und da gibt es ja durchaus Paging im Bildschirmspeicher und mal sind die RGB, mal BGR, mal BGRA, mal ARGB, also die verschiedenen Bytes, für was die verwendet sind. Im Bildschirmspeicher und beim BIOS, wahrscheinlich beim Boot-Up, ist es nochmal was ganz Bizarres. Wer weiß, was die da alles mit dem Grafikadapter machen, um ihr Boot-Logo darzustellen. Momentan scheint die Demo... Alter Fehler von mir, Python-Script mit der Shell ausführen, das klappt nicht. Dieses Script ruft jetzt ein Python-Script auf, das relativ lange braucht, um den Bildschirmspeicher auszulesen, weil es die Pixelkonvertierung in Python on the fly macht und um irgendwie Bits hin und her zu bewegen, ist Python nicht das Optimale. Und dann ruft das Shell-Skript nachträglich noch einen Image-Magic auf, um das Ganze zu verwandeln in etwas, was man verstehen kann. Das ist jetzt der Bildschirminhalt von dem Notebook, glauben Sie mir. Vertrauenswürdig. Und das Schöne.
Ich glaube, hier ein Schalter.
Wer lesen kann, kann auch schreiben. Das ist jetzt natürlich mit dem Glauben Sie mir schon schwieriger.
Ja, wir können ja das. Dann.
Ja. Ja, klar. Wird das nochmal vorführen? Ich sehe jetzt wieder bei mir nichts. Das ist der Originalbildschirminhalt und ich kann da einfach Nullen reinschreiben. Ich kann natürlich auch interessantere Sachen reinschreiben, aber weil wir halt irgendwie von der Technischen Universität sind und nicht von Art und Beauty, fällt uns nichts Besseres ein als ein schwarzer Balken. So, jetzt können wir auch wieder zurück auf den anderen Beamer, weil wir wechseln zurück in den Textmodus. Okay, das Notebook habe ich mir ausgeliehen von jemand, der mich generell als untrusted einstuft, meine Frau. Und eigentlich habe ich auch keinen Root-Account darauf.
Noch nicht.
Eigentlich. Ich bin halt unprivilegierter User. Wenn ich mir die Shadow-Passwort-Datei anzeigen lasse, deutsche Tastatur.
Kannst du auch auf den großen Beamer holen mit dem Skript?
Ja, stimmt. Aber dann traut es mir wieder keiner. Gut, dann hole ich es mal auf den großen Beamer zwischendurch. Ganz ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten. Nach dem Vortrag kam auch jemand zu mir letztens und meinte, ja, wir machen da was mit OpenGL und Embedded Systems und wir wissen nicht, wie wir Filmchen von unseren Anwendungen darstellen können. Könnt ihr das nicht damit machen? Also, ich kann und darf nichts auf dem Rechner oder wenig. Was ich jetzt machen werde, ist ein Programm starten. Das kann ich erstmal machen, weil es dauert lange.
Könnt ihr noch den Front 1 größer
machen? Dieses Skript liest jetzt den Speicher in 4 Megabyte Blöcken. Das ist ganz praktisch, weil es damit nicht eine Page-Grenze treffen sollte, die ja 4 Kilobyte groß sind, die Pages. Sucht nach Datenstrukturen, die einigermaßen wie eine Prozessstruktur aussehen, wo mein User-ID drinsteht und patcht den User-ID auf 0. Das ist auch alles in Python realisiert und mit Python 4 Megabyte Blöcke stückweise zu durchsuchen. Macht nicht ganz so viel Spaß und ist deshalb etwas langsam, aber wenn ich es in C schreiben würde, wäre halt die Gesamtgeschwindigkeit, also vom Programmieren und Ausführen zusammen, immer noch langsamer. Interessanterweise, er kriegt mit, wenn ich diesen Rechner anstecke. weil da allerlei so Handshakes und Firewire Bus Enumeration und Bus Reconfiguration kommt. Aber von den Lese-Requests selber kriegt er nichts mit. Genau. Also die Frage war, ob der Rechner was mitbekommt. Und der Rechner bekommt von diesen Schreib- und Lesezugriffen und von den eigentlichen Schreib- und Lesezugriffen bekommt er nichts mit. Er bekommt nur was mit von dem Anstecken des Rechners und das Apple Firewire API, wenn ein neuer Prozess gestartet wird, der an dem Bus rummacht, dann sendet es auch noch allerlei Konfigurationsrequests und hin und her. Man könnte das aber im Prinzip bis auf den Ansteckmoment komplett ruhig machen.
Sind das wirklich so viele Prozesse, die laufen? Oder was?
Genau. Das ist wahnsinnig brutal, was wir da alles überschreiben. Ich habe angefangen, die Prozessdatenstrukturen wollte ich eigentlich genau finden und genau fingerprinten mit einer Heuristik, aber dann ist mir genau das passiert, von dem das Code-Quartett gestern berichtet hat. Die Header-Files von Mac OS 10 gehen halt zurück auf Berkeley Unix Version was weiß ich und da ist IfDev-Code von 82 drin und da wird da das bizarre Include gemacht und da das bizarre TypeDef und nach einer halben Stunde Header-File lesen hatte ich keinen Bock mehr. Und wird halt alles, was nur einigermaßen wie der User-ID aussieht, raus und reingepatcht. Wer Freude hat am Header-File lesen, kann halt genauer nach den Prozessdatenstrukturen suchen. Wenn man zusätzliche Prozesse einfügen will und solche Sachen, ist das sicher auch sinnvoll, da nicht ganz so brutal dran zu gehen. So, ich glaube, das kann man nicht so gut sehen. Mein User-ID ist 0. Ja, ja. Ich muss noch die Spannung steigern. Ich bin gut. Und als Beweis, ich kann jetzt auch die Master-Passwort-Datei lesen. Als Shadow-File. Das war's schon mit der Demo. Ja. Ich hoffe, du hast schnell genug mitgeschrieben. Die Frage war, ob man das Master-Passwort-File auch downloaden kann. Das hier, was ich jetzt unauffällig aus dem Bild scrolle. Da kommen wir jetzt zu.
Ja, genau dazu kommen wir jetzt. Nachdem wir jetzt also hier die Demos, hier sind sie nochmal kurz beschrieben, gemacht haben, wollen wir jetzt gleich dazu übergehen, um zu gucken, wie wir das verhindern können. Zuerst mal, was funktioniert so generell? Lesen und Schreiben von Mac- und FreeBSD-Rechnern funktioniert. Auf Linux-Rechner konnten wir auch schreiben, das hat auch hervorragend funktioniert. Was nicht funktioniert hat, seltsamerweise, ist dann das Lesen von Linux-Rechnern und bei Windows-Rechnern, wobei wir die aber auch nur sehr kurz probiert haben, funktioniert Lesen und Schreiben überhaupt nicht. Da müsste man vielleicht nochmal näher nachforschen. Was genau liegt an der Hardware?
Dass es bei einem Betriebssystem funktioniert und bei anderen nicht. Weil bei uns habt ihr mal gesagt, man kriegt das Betriebssystem gar nicht davon mit, dass es alles in einer Hardware ist.
Ja, es liegt nicht an der Hardware. War ein und derselbe Rechner, auf dem Windows lief und auch Linux lief. Und unter Linux hat das funktioniert, das Schreiben, und unter Windows nicht. Muss ein anderer Grund sein. Vielleicht benutzt Windows ja per Standard genau das, was wir jetzt hier als Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern. Bitte? Ob das an den Adressen liegt?
Definitiv nicht. Wir haben den ganzen Speicher mit Nullen vollgeschrieben. Das sollte auch Windows nicht überleben. Ich weiß, es gibt allerlei Schädlinge, also eine Kakerlaken wird man nur schwer los, aber ganze RAM mit Nullen überschrieben, das killt jeden Virus auf Windows. Nö.
Ja, das stimmt. Die Frage wäre, ob DOS-Rechner die Treiber dafür hätten. das Lesen mit Linux hat ja nicht.
Super. Also es sagte jemand aus dem Hintergrund, er hätte das Lesen mit Linux-Rechnern, das RAM-Auslesen hätte geklappt. Mit irgendwelchen speziellen Maßnahmen oder einfach so? Gut, also bei uns hatte genau das nicht geklappt, aber wir sind ja auch nicht die, wie lese ich RAM bei Linux aus Forschungsgruppe. Es geht darum, mich persönlich interessieren die FreeBSD-Rechner mehr und wir haben da nicht allzu viel Zeit reingesteckt, das auszuprobieren, mit was es geht und warum es nicht geht. Das wäre halt nochmal zu tun und wir denken, wenn wir hier davon erzählen, wird der eine oder andere das zu Hause ausprobieren und vielleicht in dieses Internet schreiben, was geht oder was nicht geht.
Den Quellcode kann man ja auch runterladen von der Demonstration.
Genau.
Das steht auf den Folien wohl nicht, aber man kann es, man kann ihn finden. So, kommen wir nun dazu, was sieht der Standard, der natürlich man könnte es als Sicherheitslücke bezeichnen, das nun also vorsieht, dieses Feature. Er sieht natürlich auch vor, dass man diesen Zugriff beschränkt. Dazu gibt es die asynchronen Request-Filter und die Physical Request-Filter. Und das, was da drin steht, fasse ich mal auf der nächsten Folie kurz zusammen. Also in den asynchronen Request-Filter sind insgesamt 64 Bit für jeden der 64 Knoten auf dem Bus. Und wenn ein gewisses Bit da 0 ist, wird für diesen Knoten jede Zugriffsmöglichkeit auf den lokalen Knoten, das heißt da, wo der Treiber läuft, verhindert. Wir haben also keine Chance, irgendwas zu lesen. Mit den Physical Request Filtern, da geht es dann um diese direkte Zugriffsmöglichkeit. Wenn jemand bei einem lokalen Rechner was lesen will, dann kann er das machen. Wenn das Physical Request Bit allerdings auf 0 gesetzt ist, wird das Ganze nicht von dieser Physical Response Unit behandelt, sondern an den Treiber weitergegeben, nämlich an diesen hier blau markierten asynchronen Receive DMA Kontext. Und damit, das steht dann ganz unten auf der Folie, die Anfrage wird auf jeden Fall im Treiber sichtbar, man kann alles mitloggen und darüber entscheiden, dass man jetzt zum Beispiel den Bildschirm nicht beschreibbar macht. Und dann gibt es noch dieses Physical Upper Bound, das entscheidet über die maximale Adresse. Wir hatten ganz am Anfang dieses Bild, von 0 bis Physical Upper Bound wird per Default mit 4 GB initialisiert. Und wenn wir jetzt nicht wollen, dass er gewissen Speicher über einer bestimmten Grenze liest, können wir die einfach runtersetzen oder einfach auf 0. Dann wird gar kein Speicher mehr gelesen. Unter Linux kann man den Zugriff jetzt wie folgt verhindern. In der Datei ORCi1394C aus dem Linux-Treiber stand folgende Zeile. Erstmal generell wird in diese asynchrones Request-Filter werden überall Einsen reingeschrieben. Das heißt, grundsätzlich ist Lesen möglich von allen Knoten auf dem Bus. Und für die physikalischen Request-Filter kommt es dann auf die Moduloption FysDMA an. Wenn die 1 ist, das ist per Default, dann werden in die physikalischen Request-Filter auch jeweils Einsen geschrieben. Das heißt, diese Kriterien, von denen die Spezifikation gesprochen hat, sind beide erfüllt. Und das also im asynchronen Request-Filter und im physikalischen Request-Filter jeweils eine 1 steht. Die Physical Upper Bound wird ebenfalls auf 4 GB initialisiert. Damit funktioniert so ein Request. Wenn wir jetzt die Moduloption FysDMA gleich 0 setzen beim Laden des ORCi-Treibers, dann werden, wie hier zu sehen ist, genau die beiden Physical Request Filter auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass der Zugriff verhindert ist. Und das funktioniert auch sehr gut. Unter macOS gibt es folgenden Ausschnitt aus dem FireWire-Treiber. Blau eingefärbt ist ein String-Vergleich mit dem Open Firmware Security Modus. Und wenn sich der unterscheidet vom String None, das heißt der Open Firmware Modus ein anderer ist als nichts, dann wird der Modus auf dieses KIO Firewire permanent gesetzt, Secure permanent. Und dadurch wird dann später im Quellcode genau das gemacht, was eben hier im Linux-Treiber auch gemacht wurde, nur dass es hier nicht so explizit steht, nämlich sämtliche physikalischen Request-Filter, also die beiden Register auf Null gesetzt und damit funktioniert das auch und es ist kein Zugriff mehr möglich. Dazu muss man allerdings den Open Firmware Security Mode auf etwas anderes als None setzen und dieses Feature ist undokumentiert. Also es funktioniert, es steht auch im Quellcode drin, aber niemand hat es so richtig angekündigt. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt noch etwas sagen, wie wir uns vorstellen, dass man damit Forensik machen kann. Angenommen, man hätte einen Rechner, mit dem irgendwas passiert ist und man möchte wissen, was damit passiert ist. Da gibt es grundsätzlich zwei Probleme, die sich gegenseitig ausschließen. Man kann zuerst mal den Rechner ausschalten und eine Postmortem-Analyse machen, das bedeutet also die Festplatte lesen und gucken, ob irgendwelche Dateien neu angelegt worden sind und so weiter. Aber das zerstört natürlich die Informationen über laufende Prozesse. Die sind unwiederbringlich verloren. Wenn wir allerdings Informationen auf dem laufenden System sammeln, zum Beispiel Prozessinformationen, ob neue Prozesse gestartet worden sind und was auch immer, kann das die wichtigen Beweise, die auf der Festplatte liegen, ebenso verwischen oder sogar vernichten, je nachdem, was da passiert ist. Und gelöst wird dieses Problem ganz einfach, wenn wir, wie mit FireWire möglich, ein komplettes Speicherabbild ohne zusätzliche Softwareunterstützung machen können. Das heißt, ein Rechner, der einfach nur einen FireWire-Anschluss hat, kann sehr gut benutzt werden für forensische Analysen. Ja, das, die Frage war, ob das nur bis zu diesem Physical Upper Limit funktioniert. Ja, das tut es. Und das ist ja aber das gesamte RAM vom Rechner. Mehr wollen wir erstmal nicht. Wir kriegen, bitte? Das gesamte RAM von einem 32-Bit-Rechner. Ist ja richtig. Und mehr wollen wir nicht. Es geht uns ja genau um, ja, um den Arbeitsspeicher. Alles andere diese, ist ja auf der Festplatte.
Diese physical upper bound ist doch sowieso nicht fest, oder? Also wenn ich mein Rechner mehr Speicher hat, dann könnte ich die doch im Prinzip höher setzen und dann mehr Speicher.
Ja, also die Frage ist, ob der physical upper bound fest ist. Er ist es nicht und das Register an sich bietet auch, also es gibt Möglichkeiten auch für 64-Bit-Rechner das Ganze zu machen. Ja. Ja, also man kann den gesamten Arbeitsspeicher lesen, auch auf 64-Bit-Rechnern. Und das ist ja, was wir wollen, den Arbeitsspeicher lesen. Was auf der Festplatte ist, können wir danach machen. Denn wir können, wenn wir den Arbeitsspeicher gelesen haben, den Rechner nämlich einfach ausschalten und danach dann die Sachen von der Festplatte lesen. Das zerstört ja keine Information mehr über laufende Prozesse, weil wir den Speicher ja haben und da analysieren können. Wenn das Ganze jetzt funktioniert, kann man also FireWire-Ports an Servern vorsehen, die natürlich nicht per OACI-Filter gefiltert werden, aber die natürlich physisch vor Missbrauch geschützt werden müssen.
Also brauche ich in meinem Rootkit einen Filter ein, der die Filter setzt.
Wenn du in das Rootkit, also die Frage war, beziehungsweise der Kommentar, war, dass in die Rootkits eine Funktion eingebaut wird, die die Filter setzt. Ja, das, klar, wenn das Rootkit drauf ist, kannst du... ja.
Ist natürlich dann aber auch nur ein Einzeiler in Check Rootkit. Wenn OHCI-Filter an sind, ist dein Rootkit wohl drauf.
Und wenn man sich dann ein System bereitstellt, um also im Ernstfall ein Speicherabbild über FireWire zu ziehen, dann wird das Ganze funktionieren. Problem ist dann natürlich diese gewisse Herausforderung, diese zum Beispiel 1 GB an RAM-Speicher dem logischen Speicherlayout zuzuordnen. Das ist eine interessante Sache, die könnte man mal machen. Und als nächsten Schritt könnte man dann zum Beispiel ein DevKMem-Device auf FireWire implementieren und hat da ja, die ganzen wunderbaren Möglichkeiten, die man auch mit einem lokalen DevKMem machen könnte. Das wäre so der Ausblick für das, was man da für Forensik oder auch durchaus andere Sachen machen könnte. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Als Schlussfolgerung sollte man an seinen eigenen Rechnern die FireWire-Buchsen irgendwie physisch schützen oder gucken, dass da niemand irgendwelche Sachen dran steckt. Nach Möglichkeit nur irgendwelche vollkommen vertrauenswürdigen Geräte an den eigenen Rechner lassen. Alternativ die OSCI-Filter implementieren oder die vorgestellten Workarounds benutzen. Wer ganz sicher gehen will, kann in sein Notebook, wenn er es eventuell mal irgendwo stehen lässt, einfach Epoxidharz in die FireWire-Buchse tun. Ja, damit bin ich am Ende. Bedanke mich fürs Zuhören. Eine Frage.
Ja, okay. Mich würde interessieren, ob ihr schon Ideen habt, wie man quasi dieses Lesen und Schreiben nutzen kann, um auch Code auf eine Maschine zu bringen und den auszuführen. Man könnte sich ja so Szenarien vorstellen, wie man klaut einen noch laufenden Rechner mit Krypto-Filesystem drauf und durch das eben Erwähnte könnte man dann zum Beispiel eine DD der Platte anfertigen, so Sachen. Man hätte auch wirklich die Daten.
Oh ja, ganz einfach. Man patcht den, die Frage war ja diesmal zu hören. Man patcht den Scheduler, dass er in einen Endlos-Loop geht, patcht dann einen vorhandenen Prozess, dass der Code, den man haben will, in dem Prozess ist und patcht den Scheduler zurück, dass er aus dem Endlos-Loop wieder rauskommt. Kannst du mal morgen vorzeigen, den Code, wenn du bis dahin fertig hast. Also im Prinzip ganz einfach. Ich glaube, da wird man aber einige Male sehr auf die Nase fliegen, während man es versucht, dann in der Praxis umzusetzen.
Danke.
Ich hätte eine Frage zu den OHCI-Filtern. Hallo, hier, rechts.
Ja, man sieht nicht so viel, aber...
Man hört es ja.
Ja. Nee, die Frage ist, wenn ich diese OHCI-Filter einschalte, jetzt zum Beispiel unter Linux mit dem Kernel-Parameter, ob ich dadurch irgendwelche Nachteile habe. Gibt es irgendwelche Treiber, die darauf aufsetzen, die dann nicht mehr funktionieren? Oder ist dieses Mapping des Speichers im Prinzip ein Feature, was nur stört und was eigentlich außer der Forensik jetzt keine weitere Anwendung hat?
Ja, also Anwendungen sinnvolle Anwendungen sind mir auch nicht bekannt. Andere Anwendungen und Treiber werden davon auf keinen Fall gestört, denn diese Register sind definitiv nur für die Physical Request und Response Units im FireWire-Chipsatz gedacht.
Okay, danke.
Ob die DV-Cams sowas nutzen, das könnte natürlich sein, müsste man dann ausprobieren.
Nee, die nutzen das nicht. Ich bin mir... Lauter! Gut, DV-Cams nutzen das nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es bizarre Videoschnitt-Applikationen gibt, die das nutzen. Aber da sind wir auch keine Experten.
Ich habe noch eine Frage bezüglich der Folien. Wo kann man die sich denn ziehen? Wenn man sie sich ziehen kann.
Unter md.hudora.de/presentations oder meinen Namen in die Suchmaschine eingeben, dann findet man das auch. Die Folien von heute sind noch nicht drauf, die werden da hinkommen, sobald wir Internet haben. Da sind aber die Folien zum Thema Firewire von der Vorlesung in Aachen von mir drauf, die kann man ja auch mal schon mal angucken, wenn man es bis heute Abend nicht aushält.
Die Domain war
md.hudora, hudora.de. Besser googeln nach Maximilian Dornseif.
Dankeschön.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, kennt Firewire denn sowas wie ein Localhost, also dass ich einen lokalen Angriff machen kann, um als lokaler, einfacher Nutzer mir Rootrechte zu verschaffen?
Seid ihr schon mal programmiert?
Grundsätzlich nicht. Man könnte natürlich sich so ein Loopback-Device bauen. Viele Geräte haben ja zwei Firewire-Ports. Haben wir aber noch nicht ausprobiert. Viel Spaß, und ich würde mich freuen, wenn ich den Code noch morgen sehen würde.
Sehe ich das richtig, dass der Firewire-Bus sozusagen per Default erstmal immer insecure ist? Das bedeutet, solange der Kernel noch nicht gesagt hat, ich möchte ihn gerne zumachen, dass der noch offen ist. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich es schaffe, ein Gerät zum Rebooten zu kriegen, ich im Endeffekt auch über den Trick Kontrolle über das Gerät kriegen kann.
Also diese hier, die asynchronen und die physikalischen Request-Filter werden beim Booten auf Null initialisiert. Also ist schon also von der Hardware auf Null initialisiert. Also kann man sagen, nein. Der Linux-Treiber aus Convenience-Gründen vielleicht initialisiert ihr dann für sich als Treiber allerdings auf 1, was dann die das Ausnutzen ermöglicht. Es könnte durchaus sein, dass Windows da gar nichts macht und die beide auf 0 initialisiert sind, was dann bedeutet, dass wir nicht lesen können. Das könnte der Grund sein.
Braucht noch jemand das Token, also das Mikrofon, oder sind wir fertig? Wir sehen hier wirklich gar nichts außer der ersten Reihe. Logfile beim Auslesen.
Did you try this on machines which use IOMMU, so which have external MMU which does mapping between PCI addresses and main memory addresses?
I only understood fragments.
Okay, I will repeat this. Did you try this trick on machines which have a IOMMU, so which actually have a piece of hardware which maps the addresses which are generated by PCI devices and which go towards main memory, so that a PCI address is not necessarily a straight RAM address, but there is a translation table?
No.
Because I think actually it's probably that you are actually generating PCI addresses, and on a PC you obviously don't see that it's not a memory address, but because it's identity map. But I guess on Alphas or even AMD64, I can imagine that it's translated. So
yeah, we just tried it on an iBook, on a PowerBook, on a G5 Mac, and on a what was this? The other notebook, some Toshiba notebook, so basically Toshiba satellite, the stock hardware we had lying around, so
yeah.
Nothing fancy.
Okay, thanks.
Okay. So, thank you very much.